Vor ein paar Tagen sagte ein junger Mitarbeiter zu mir aus der Jugend, wie er zum ersten Mal das erlebt hat im Gottesdienst, dass ich sage, liebe Brüder und Schwestern, da dachte er, der ist verrückt, der spinnt. Und dann sagt er, das ist ja schockierend, Sie können doch nicht einfach so die Leute ansprechen. Das möchte ich Ihnen heute Morgen sagen, unseren lieben, verehrten Eltern, unserer Konfirmanden und euch Konfirmanden, dass wir nicht nur wie in der französischen Revolution von Brüderlichkeit reden, sondern dass wir hier untereinander uns als eine Familie betrachten, derer, die den gleichen Weg gehen mit Jesus. Und wir freuen uns, dass Sie heute Morgen unter uns sind und ich möchte Sie ganz herzlich grüßen. Vielleicht haben Sie sich auch gefreut an der schönen Frühlingspracht hier, dieser schönen Blumen, die uns hier so schön hierher gerichtet wurden. Wenn uns das doch dahin führt, dass wir Gott loben am heutigen Sonntag, Kantate, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Ich will mich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich daran freuen. Wir wollen miteinander ein Loblied singen. Lobe den Herrn alle, die ihn ehren. 347, die Verse 1 bis 3 und dann 6 und 7. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir unseren Dank heraussingen am heutigen Kantatesonntag. Wir sind ja oft Leute des Jammerns und des Klagens, und dann reden wir von unseren Sorgen und von unseren Beschwernissen und unterschlagen, dass wir bis heute von deiner Güte leben, dass du uns mit vielen Wundern umgibst. Und so freuen wir uns an diesem Sonnenmorgen heute, an diesem Frühlingstag, an der erwachenden Natur draußen, dass es uns so gut geht, dass wir satt sind, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Menschen um uns haben und Frieden, dass du uns ihn bis heute erhalten hast. Aber das alles ist uns zu wenig, wenn wir nicht heimfinden zu dir, unser Vater. Lass du uns den Sinn unseres Lebens entdecken, was deine Pläne mit uns sind, auch ganz besonders mit diesen Konfirmanden, die jetzt ihr gemeinsames Jahr beginnen. Rede du mit uns, dass wir deine Sprache verstehen, dass nicht Menschen uns bestimmen, sondern du selbst, unser Herr. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Herr, höre das Reden unseres Herzens. Amen. Nun werden uns die Konfirmanden das Lied singen, das nach dem 23. Psalm gedichtet wurde. Herr, mein Hirte, führet mich. Ich habe leider für Sie nicht genügend Kopien gehabt, entschuldigen Sie, aber ich habe einzelne ausgelegt. Vielleicht können Sie die so verteilen, dass Sie miteinander hineinsehen können. Die Konfirmanden werden uns die ersten beiden Verse singen und nach jedem Vers diesen Refrain, ja, deine Güte, folget mir. Und wir wollen dann miteinander die, die in einen Text hineinsehen können, vielleicht geht es doch immer, dass es drei sind, dann ist es fast eine ganze Reihe, dass wir dann den Vers 3 und den Vers 4 miteinander singen können, Sie und die Konfirmanden. Liebe Konfirmanden, es gab einen großen Forscher, den Sven Hedin, der ist 14 Jahre durch Asien gereist. Er hat die entlegensten Gebiete dieser Welt bereist und hat unheimlich viel Gefahren miterlebt und er hat ganz wichtige wissenschaftliche Entdeckungen gemacht. Und er schreibt einmal in einem seiner Bücher, ich habe das als junger Bursche gern gelesen, dass er gegen diese Glut der Sonne dort oben im Gebirge auf dem Dach der Welt einen großen Korkhut auf alle seine Reisen mitnimmt. Und weil man ja nie weiß, wie es so ist mit der Hygiene und bei den schweren Seuchen, hat er eine kleine Reiseapotheke, die gibt er nie auf. Und das Dritte, was ihm unentbehrlich ist, das ist, wie kann es anders sein, Revolver. Wenn Feinde ihn oder Räuber ihn irgendwo überfallen. Aber dann sagt er, zu dem, was er nie loslassen kann, gehöre das Wort Gottes, die Bibel. Er hat einmal auf einer seiner Reisen, weil die Lasttiere eingingen und kein Wasser mehr hat, das meiste wegwerfen müssen seiner ganzen Ausrüstung. Hat seine teuren wissenschaftlichen Instrumente liegen lassen und hat gesagt, aber mein Gesangbuch und meine Bibel habe ich nicht weglassen können. Ohne die kann ich nicht leben. Das ist unser Wunsch, dass ihr die gleiche Erfahrung macht wie wir. Dass jeder Tag erst von diesem Reden Gottes in der Bibel her seinen Sinn bekommt. Und dass da Gott mir zeigt, was er mit mir eigentlich und mit euch vorhat. Und das wünschen wir euch, wenn wir euch diese Bibel überreichen heute, dass wir jetzt in diesem Jahr miteinander lesen können, aber noch viel mehr ihr selber in diesem Wort Gottes heimisch werdet und ihr selber mit Jesus Zwiesprache halten könnt. Bernd Köhl. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. 511, die ersten drei Verse. Das Lied des Glaubens.
Lass doch deine
Unser Predigttext steht in Johannes 6. Ihr könnt das ja aufschlagen, wenn ihr euch in der Bibel schon auskennt. Johannes 6, Vers 66 bis 69. Das ist ein Einschnitt im Johannesevangelium nach einer ganz großen Rede, die Jesus gehalten hat und viele Menschen um Jesus sich herumdrängten. Und da sagt Jesus, da heißt es nun hier, von da an wandten seiner Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Herr, gib uns auch in unserem Glauben Gewissheit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt nette Späße, die auch ein wenig so manches Fromme verulken. Da gibt es so eine nette Geschichte von so einem, der eine Bibelstunde hält und der dort liest in der Schöpfungsgeschichte, wie es kommt, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Eva war, und dann überschlägt er drei Seiten versehentlich und liest weiter, und Eva war 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch und war außen und innen mit Pech beschmiert. Von der Arche Noah, nicht? Und dann sagt er in der Auslegung also, dass die Eva 300 Ellen lang war und 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Da kann man nur staunen, aber dass sie innen und außen mit Pech verschmiert war, das müssen wir einfach glauben. Ich habe in dieser Woche einen Brief bekommen, keinen anonymen Brief, aber die Straße fehlte. Und das war von auswärts und ich hätte den gern persönlich beantwortet. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie nämlich genau dieses Problem, das damit angeschnitten ist, doch in einem persönlichen Gespräch mit mir nochmal nachforschen und nachfragen. Dass einer ganz verbittert auf die letzte Predigt schreibt, Sie haben für mich auch nichts anderes übrig gehabt, als Sie einfach sagen, du musst glauben. Sie verlangen von mir eine Aktivität, die ich ja eben als zweifelnder Mensch gar nicht bringen kann. Wie können Sie nur so unbarmherzig sein? Ich bin froh, dass ich heute dieses Missverständnis ganz klar zurechtrücken darf. Genau das Gegenteil ist richtig. Nie kann man einem zweifelnden Menschen sagen, glaube. Du musst eben glauben. Sie können einem Blinden nicht sagen, sieh. Sie können einem Lahmen nicht sagen, geh doch. Sie können einem Tauben nicht sagen, so hör doch. Er hört es ja eben nicht. Sie können einem Zweifelnden nicht sagen, glaube doch. Ich bin froh, dass Jesus anders mit zweifelnden Menschen umgeht. Und wir wollen das aus unserem Text wieder herausnehmen. Ich muss unseren Konfirmanden eine Erklärung geben. Wir teilen das in drei Teile, nicht weil wir einfältig sind, sondern weil unsere Gedanken oft ein begrenztes Fassungsvermögen haben. Deshalb beschränken wir uns auf drei Gedanken und wollen nicht eine Vielfalt haben, sondern höchstens drei Sachen nehmen, so viel, wie wir nach Hause mittragen können. Das Erste, was ich hier sehe, wir können wählen. Wir können wählen. Steht nie in der Bibel drin, du musst glauben. Nie. Es wird nie einer euch, liebe Konfirmanden, anpacken dürfen und sagen, ihr müsst einfach. Es war ja ein furchtbarer Augenblick, als damals nach einer großen Ansprache, wo mehrere tausend Menschen um Jesus herum sich drängten, plötzlich die hinten wegliefen. Der eine wird zum anderen rübergeschaut haben und dachte, komm, wir gehen lieber. Stellen Sie sich mal das jetzt vor, in dieser Versammlung, da würden die hinten einfach so langsam sich einer um den anderen durch die Tür verkrümmelt. Ich würde zuerst machen, als merke ich es nicht und dass die Störung nicht zu groß würde, aber schließlich würde ich sagen, ja, wie soll es noch werden, nicht? Und da waren zum Schluss, denk mal, bei Jesus, das, was diese lieben Leute mir ersparen heute, das hat Jesus durchmachen müssen, dass am Ende noch 12 Mann übrig bleiben von einer großen Versammlung. Alle anderen liefen weg. Also ich hätte wahrscheinlich die jetzt angefleht und gesagt, also liebe Leute, jetzt seid doch so nett und bleibt noch da. Das sieht doch so dumm aus, wenn ihr jetzt auch noch weggeht. Also reißt euch zusammen und ich weiß, ihr habt andere Sachen, aber jetzt seid doch heute bloß bitte mir zu lieb und macht's doch noch. Ich würde sie zusammenhalten wie ein Vereinsvorsitzender, wo gerade alles auseinanderbricht, seine letzte Ansprache hält und sagt, also wir müssen doch schließlich und das ist die Sache und die lohnt doch. Wie oft wird eigentlich bei Christen so gesprochen? Kennt ihr das nicht aus Kirchen und Gemeinden, dass man sagt, du musst doch noch mitmachen, wenn du jetzt auch noch wegbleibst, du kannst doch nicht fehlen, du musst doch kommen. Nein, Jesus hat das nie gesagt, denn aus diesem Zwang entsteht immer nur ein gequältes, freudloses Christentum. Jesus sagt, gar nichts müsst ihr, gar nichts müsst ihr. Wollt ihr nicht auch weggehen? Wählt doch, ihr dürft doch alle weggehen. Ist ja ein Zufall, dass es heute gerade dort hinfällt, wo die neuen Konfirmanden beginnen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Seht euch doch einmal um. Es gibt doch viele Möglichkeiten, für die man sich begeistern kann und für die man sich einsetzen kann. Meine Frau kam am Freitagabend aus Moskau zurück und war beeindruckt dort, wenn die jungen Pioniere am toten Lenin stehen, an seinem Sarg im Mausoleum und dort ihr rotes Halstuch verliehen bekommen, wenn sie dort ihren Schwur ablegen. Wir können doch andere Wege gehen. Wir können doch sagen, ich pfeife auf dieses Christentum. Was soll mir die Bibel, die mir da in die Hand gedrückt wird? Ich will doch selber bestimmen über mein Leben. Ich will doch nach meinen Gedanken mein Leben gestalten. Und Jesus sagt, ihr dürft gehen, ihr müsst gar nichts. Vielleicht erleichtert das jetzt manches für einen Menschen, der im Zweifel sich befindet. Und der sagt, ich werde immer wieder gedrängt und ich habe immer den Eindruck, ich muss glauben. Sie müssen gar nicht glauben. Sie dürfen gehen. Ich meine das ganz frei. Wenn Sie in Ihrem Leben zu der Überzeugung kommen, dass auf das Wort Gottes und auf Jesus Christus kein Verlass ist, dann brechen Sie doch mit dem Glauben. Sie dürfen das. Niemand hindert Sie daran. Wählen Sie doch die Größen in dieser Welt, an die Sie glauben können. Es war damals ein schwerer Abfall. Und viele Jünger gingen von Jesus weg. Wir wollen uns nicht durch volle Kirchen täuschen lassen. Denn das ist immer in der Nachfolge Jesu wie mit unseren Gärten im Frühjahr. Da wird es plötzlich grün und es sprost und die Bäume hängen voll Laub und dann hängen die Früchte dran. Und dann kommt Herbst und dann fallen Blätter. Wir wollen doch einfach ganz nüchtern daran denken, dass keiner von uns davor gewappnet ist, dass er selber abfällt und den Weg ohne Jesus geht. Wir haben oben auf die Kirche diesen Hahn montieren lassen, damals bei der Kirche, beim Kirchenbau, in der Erinnerung daran, dass selbst starke glaubende Menschen umkippen können. Und ich darf Ihnen das so ausführlich hier sagen, damit das keiner mehr hier meint, sagen zu müssen. Ich würde den Zweifler hier nicht ernst nehmen, den, der mit seinen Fragen nicht weiterkommt. Nein, wir alle sind doch vom Zweifel angeknabbert und wir alle sind doch angefeindet und angefochten von diesen Fragen, die unseren Glauben immer wieder wankend machen. Damals liefen viele weg und Jesus sagt, bitte, keiner soll aus anderen Gründen dableiben als aus voller Überzeugung. Es gibt nur ein Bindeglied in der Gemeinde Jesu und das ist Glaube. Echter Glaube, der mit Jesus Christus verbindet. Bitte, bitte, Machen Sie es doch nicht um der Tradition willen. Machen Sie es doch bitte nicht um Menschen willen. Das sagen, der ist so nett oder der ist so lieb oder der da dort predigt oder sonst jemand. Das hält doch nicht. Das muss doch zur Enttäuschung führen. Da müssen doch am Ende die Zweifel am Glauben stärker werden, weil das doch nicht tragen kann. Es lohnt doch nicht, dass man in eine Gemeinde kommt, weil sie so schöne Feste macht. Jesus sagt, darum doch nicht, wählt doch in eurem Leben, wem ihr vertraut, wem ihr glaubt. Wollt ihr nicht weggehen? Wir dürfen weggehen. Und es ist ein großer Fehler, wenn wir euch Konfirmanden, ich sage euch das, binden würden, wie wenn wir euch locken würden durch Zirkusnummern. Wenn wir euch Tag um Tag einen neuen Clou machen, bloß um euch mit einer fremden Sache zu binden. Es geht in eurem Leben darum, ob ihr Jesus glaubt oder ob ihr ihm nicht glaubt. Wie oft hat sich das bitter gerächt, wenn man in Zeiten der großen Dürre in der Kirche und in der Gemeinde Jesu versucht hat, mit allerhand Attraktionen über die Runden zu kommen. Wenn man in der Diakonie sagte, es kommt ja nicht so drauf an, ob er wirklich glaubt, Hauptsache ihr macht ein bisschen mit. Und am Ende entstanden nur gequälte und überarbeitete Mitarbeiter, die keine Freude und keine Kraft hatten und gar nicht wussten, was in diesem Dienst auf sie zukommt und die Folgen nicht tragen konnten. Wir dürfen wählen. Wollt ihr nicht weggehen? Das war das Erste. Das Zweite, die Unruhe bleibt. Wenn ich jetzt in der Zwiesprache mit einem Zweifelnden weitermachen würde, ich kann es jetzt nur ein wenig vereinfacht tun in der Predigt, im persönlichen Gespräch können wir es dann besser tun, dann würde jeder Zweifelnde mir jetzt sagen, du, ich will doch gar nicht weg von Jesus. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Auf der einen Seite zweifeln wir alle und auf der anderen Seite wollen wir auch Jesus nicht loslassen. Also wir sitzen zwischen zwei Stühlen. Das ist unsere Lage. Und da wird es auf einmal sichtbar, der Zweifler ist ja gar keiner, der nichts glaubt. Sondern der Zweifelnde will eigentlich mit Jesus, aber er kommt nicht richtig vorwärts. Es steht in der Bibel eine ganz schwer zu verstehende Sache. Und die wird meist in den Predigten unterschlagen. Dass keiner von uns Glauben machen kann. Man kann nicht einmal an Jesus glauben mit guter Absicht und mit eigenem Vermögen. Und wir werden das hier im Unterricht sogar auswendig lernen, dass ich nicht mit meinem ganzen Denken und mit meinem ganzen Verstehen, wenn ich es will, zu Gott vordringen kann. Das hat viele Leute dazu verleitet zu sagen, dann kann ich ja gar nichts dafür, wenn ich nicht glaube. Aber das ist ein falscher Rückschluss, den sie ziehen. Sondern woher kommt eigentlich die Unruhe in ihrem Leben? Woher kommt denn das, dass sie nicht von Jesus lassen können, trotz ihrer Zweifel? Dass sie Zweifel haben, das sage ich, das hat jeder. Woher kommt denn das, dass sie einfach nicht loslassen können? Woher kommt denn das in ihrem Leben, dass sie von früher Kindheit an immer wieder dorthin gezogen sind? Warum können sie nicht einfach brechen wie so andere, die ganz fröhlich werden in ihrem Leben und sagen, ich habe Gott vor 20 Jahren Abschied gegeben und seitdem bekümmert mich das nimmer. Sehen Sie, ist das nicht gerade die Spur Gottes in ihrem Leben, auch beim zweifelnden Menschen, dass sie eben doch Gott sieht, dass sie nicht loskommen? Und selbst wenn sie ihre Bibel heute noch verbrennen würden, würden sie immer wieder zurückkehren und würden sie immer wieder unruhig werden? Warum zweifeln sie denn auch an den anderen Dingen dieser Welt, an die Menschen glauben, an dem Guten im Menschen und dass die Welt eben ganz schön weiterläuft? Warum zweifeln sie denn auch daran? Warum sind sie denn ein Mensch überhaupt, der nicht selber sich als Gott betrachtet? Warum sind sie überhaupt ins Zweifeln gekommen? Weil Gott in unserem Leben redet. Weil Gott ganz klar in unserem Leben zu uns spricht. Und daher kommt ja gerade die Unruhe des Zweiflers. Und es ist hier so groß, dass dieser Petrus dort Jesus gegenübertritt und sagt, Herr Jesus, du sagst, wir sollten wählen. Wohin denn? Wohin denn? Das ist noch eine dumme Frage. Wohin kann man gehen? Sein Kahn steht doch noch am Ufer am See Genezareth. Er könnte doch wieder seinen alten Beruf aufnehmen und ein großer Geschäftsmann werden und Fische handeln. So eine Möglichkeit, ich kann mich doch verlieren in meine Berufsarbeit. Wie viele Menschen sagen, ich lebe von meiner Arbeit? Lesen Sie noch eine Todesanzeige, dass das Menschen die letzte Erfüllung bietet. Und Petrus sagt, naja Jesus, dahin will ich nicht mehr. Das ist für mein Leben zu wenig. Ja, wohin sollen wir gehen? Er könnte doch sagen, ich gehe in ein Leben, wo man Ehre von Menschen bekommt. Und er schüttelt mit dem Kopf und sagt, das ist nichts für mich. Ehre von Menschen. Ich habe die Ehre von Gott erlebt. Dass Gott mich lieb hat und mich versteht und mich trägt und das ist mir mehr. Er könnte weiterdenken, wohin kann man gehen in der Welt? Man kann doch einfach einmal sich ausleben. Das ist doch der Traum von uns immer wieder. Einmal alles lassen, alle Bindungen vergessen, einfach einmal drauf zuleben und bloß genießen. Und Petrus schüttelt mit dem Kopf und sagt, Herr, nein, dahin, nein, wohin sollen wir denn gehen? Für mich ist das doch nicht mehr attraktiv. Darf ich Sie einfach nun bitten, in Ihren Zweifeln einmal diese Bilanz zu machen, die der Petrus hier gemacht hat. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wollen wir doch mal durchrechnen. Wohin denn in meinem Leben? Welche Möglichkeiten gäbe es denn noch? Sie müssen nicht glauben. Aber entscheiden Sie sich doch. Sie können nicht 24 Stunden auf dem Bahnhof stehen und sagen, welchen Zug nehme ich, wenn ich nach Ulm will. Sie müssen mal einsteigen. Sie können auch einen falschen Zug einsteigen, nach Heilbronn fahren und wundern, dass Sie nicht ankommen. Aber Sie können nicht ewig am Bahnsteig stehen bleiben. Zweifel sind in Ihrem Leben keine Lösung. Sie müssen wissen, wo fahre ich mit meinem Leben hin? Ein Marxist weiß, welchen Weg er geht. Und ein bekehrter Christ weiß, welchen Weg er geht. Wissen Sie es? Wollen Sie mit Jesus gehen? Petrus sagt, Herr, andere Wege sind es nicht. Das war mein zweiter Punkt. Die Unruhe in unserem Leben ist ein Zeichen der Wirksamkeit Gottes. Gerade zweifelnde Menschen dürfen das wissen, dass Gott ihnen ganz besonders nahe kommt. Der erste Punkt war also, wir können wählen. Das zweite war, die Unruhe bleibt in unserem Leben. Noch das letzte, er macht gewiss. Das haben wir jetzt schon in unseren ersten beiden Unterrichtsblöcken da miteinander besprochen mit unseren Konfirmanden. Wir haben da die Religionen einmal miteinander verglichen und haben gesagt, das Große ist eigentlich, dass uns Jesus Gewisses sagt. Die anderen Religionen erheben oft gar nicht den Anspruch darauf, Gewisses zu sagen. Buddhisten sind sehr demütig mit dem, was sie Wahrheit nennen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Mensch erkennt nur einen Bruchteil. Es gibt viele große religiöse Führer in allen Weltteilen, die sagen, ich bin gar nicht sicher, ich bin fragend. Der Einzige, der den Mut hatte, Gewisses unumstößlich auszusagen, war Jesus. Und weil er das so unumstößlich ausgesagt hat, haben sie ihn totgeschlagen. Und bis heute ärgern sich Menschen daran und sagen, es kann doch nicht sein, dass Jesus einfach sagt, ich bin's. Und einfach, dass man da gewiss werden kann und dass es wirklich so ist, kann es nicht auch anders sein? Und dann fängt der Zweifel und die Fragen an. Jetzt wollen wir einfach fragen, nur wie kommt es denn, dass dieser Petrus wirklich auch gewiss wurde? Und dass Paulus später sagt, ich bin gewiss, ganz gewiss, in meinem Glauben. Das ist doch eigentlich vermessen. Das ist doch unerhört, unglaublich, wenn einer so hinstehen kann und sagt, ich bin ganz gewiss. Er redet hier von den Worten Jesu. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und mit diesen Worten haben wir Testversuche gemacht. Ich habe mich diesem Wort im Vertrauen gebeugt und bin mit diesem Wort in mein Leben gegangen und habe das erfahren und dann erkannt. Wir haben euch heute, liebe Konfirmanden, diese Bibel gegeben. Und jetzt müssen wir eigentlich den Petrus da haben, der jetzt so mit euch noch persönlich das reden könnte und sagt, wisst ihr, ich habe das Wort auch einmal gehört, das ging bei mir durch die Ohren durch, aber erst indem ich das praktiziert habe, erst indem ich damit gelebt habe, erst indem ich das getan habe, damals war es ja eine ganz praktische Sache, als Jesus ihm den Befehl gab, auf den See hinauszufahren und die Netze auszuwerfen, in dem Augenblick habe ich die Erfahrung gemacht, das ist gültig, das stimmt, das ereignet sich, das geschieht. Liebe Freunde, die Sie im Zweifeln sind, Sie können, wie ich auch in meinem Leben, viele Zweifel haben. Da wird das Wort Gottes zu uns ganz praktisch. Und plötzlich heißt es, versöhne dich mit deinem Bruder. Brich mit einer sündigen Sache ab. Tu einen Dienst. Es werden ganz klare Dinge gesagt. Und indem man auf einmal das lebt, mit Gott das bespricht, sich unter dieses Wort stellt, auf einmal geht es wie Petrus, man glaubt und erkennt. Auf einmal wird man mit hineingenommen in diese Erfahrung. Es bleiben in unserem Leben viele Fragen übrig. Aber dass Zweifel überwunden werden, das geschieht heute immer. Weil Jesus Christus gesagt hat, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, ich will mich von euch finden lassen. Und ich kann das nur tun, indem ich diesen Schritt gehe mit meinem ganzen Leben und sage, Herr Jesus, ich will das Leben mit dir. Ich kann Glauben nicht theoretisch machen. Ich kann Glauben nur mit meinem Leben machen. So wenig ich ja eine theoretische Ehe führen kann. Immer wenn es zwischen Personen um Glauben geht. In ihrem Leben ist Jesus Christus schon längst da. Eine Person, mit der sie reden können. Und der ihr Leben begleitet und der einen Plan hat für ihr Leben. Sie kommen nicht zu ihm durch ihre Zweifel. Hören Sie doch sein Wort und tun Sie doch das. So jemand wird den Willen tun, dieses Wortes, der wird inne werden, ob dieses Wort von ihm ist oder nicht. Der Petrus war ganz glücklich, dass er an Jesus angeschmiedet war, wie mit einer Kette. Er sagt, das ist das Große, dass ich mit dir verbunden bin. Und da habe ich meine Zweifel überwunden. Ich habe vorher gesagt, dass in unserem Leben das alles nicht klar sei, ob wir nicht auch einmal abfallen. Von mir her, dort habe ich keine Gewissheit, ob ich treu bin, ob ich glauben kann, ob ich wahr bin, ob ich Gottes Wort halten kann. Ich bin so unsicher, je mehr wir in unser Leben hineinsehen. Aber ich glaube seinem Wort. Und er hat mir zugesagt, dass er mich nicht loslässt und dass er mich nicht fallen lässt und dass er mich trägt. Und seinem Wort glaube ich. Und es gibt Gewissheit, weil sein Wort zu uns gerichtet ist und weil ich seinem Wort glaube. Ich hänge mich immer an diese Versprechungen Jesu hin, die sind mir so wichtig in meinem Bibellesen, wenn er mir Zusagen gibt, was er mit mir machen will und was er mir verspricht und was er für Pläne mit mir hat. Ihm glaube ich. Ich darf mich darunter beugen und sagen, ich will es jetzt erleben, ich will diese Probe aufs Exempel machen und ich kann es nur tun mit meinem ganzen Leben, indem ich dir folge und dir gehorche. Wir wollen nachher den Liedvers singen, gib mir einen starken Glauben, der dein Wort mit Freuden fasst, so kann mir der Tod nicht rauben, was du mir geschenket hast. Das ist Gewissheit. Auch die Hölle nimmt mir nicht, was mein Heiland mir verspricht. Amen. Wir wollen jetzt zuerst noch von dem Lied Ich habe nun den Grund gefunden singen. 269, auch ein Lied der Gewissheit. 269, die Verse 1, 2 und 6.
Herr Jesus Christus, wir glauben so vielem, was uns in die Augen sticht, was uns fasziniert und begeistert. Das prägt unser Leben und es ist doch nur eine Welt, die auch vergeht. Wir wollen immer mehr lernen, dass dein Wort bleibt. Und dass du in deinem Wort uns einen Plan für ein erfülltes, glückliches Leben der Freude geben willst. Und dass wir Erfahrungen mit dir machen dürfen. Hier in dieser Welt, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht. Im Tod und auch im Leben. Du gibst uns gewissen Grund. Herr, bewahre uns davor und verzeih uns, dass wir unseren Glauben immer wieder gründen auf Menschenmeinungen, auf Ansichten, auf Überlegungen von uns und auf Gefühle. Wir wollen unseren Glauben gründen allein auf dein Wort, auf deine Zusage, dass du das heute uns sagen lässt, dass du uns lieb hast und dass deine Vergebung uns ganz fest hineinnimmt in deine Nähe und dass nichts uns von dir wegreißen kann, wo du uns hältst. Herr, lass uns das jetzt ganz fest wissen in all den Anfechtungen unseres Glaubens. Wir wollen uns auf dein Wort zurückziehen und das wissen, dass wir dann fest und gewiss sein können. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und bewahre uns dein Wort und unseren Glauben. Wir bitten dich um die Verkündigung deines Wortes in der ganzen Welt. Lass du dein Wort so gepredigt werden, dass Menschen zu einem festen persönlichen Glauben an dich kommen können. Und dass Zweifelnde in ihren Fragen Gewissheit finden in deinem Wort. Wir bitten dich auch für alle, die angefochten sind durch schweres Erleben, durch eine schwere Lebensführung, durch das, was sie durchmachen müssen. Hilf doch du ihnen, dass sie sich lösen können von dem, was sie beschäftigt. Und dass sie ruhig werden unter deiner Zusage, in dem Frieden, den du selber bringst, in dem du zu uns kommst. Wir bitten dich für unsere ganze Welt mit ihrem Leiden, unsere ganze Welt mit ihren Kriegen und mit ihrem Unrecht, mit dem, was Menschen Schweres durchmachen müssen. Lass uns da in dieser Welt Zeichen deiner Liebe aufrichten. Und so bitten wir dich jetzt auch für alle, die in deinem Namen in dieser Welt Dienst tun, in Diakonie und Mission. Öffne du ihnen die Türen, dass sie Menschen etwas von deinem Heil bringen dürfen und Zeichen der Hoffnung aufrichten, des Lebens und nicht des Todes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gib mir einen starken Glauben. 511, Vers 5. Anschluss an diesen Gottesdienst, die Feier des Abendmahls. Ich möchte Sie dazu einladen. Auch im Anschluss an den Gottesdienst treffen sich drüben im unteren Saal die Gemeindeglieder, die einen Beitrag haben für unseren Frühlingsabend in 14 Tagen. Das ist im Mitarbeiterkreis oft gesprochen, wir wollen das wie im letzten Jahr machen mit Musikbeiträgen und anderen Dingen. Wenn Sie jetzt, alle, die was beisteuern können, mit hinübergehen, dass man das kurzes Programm festlegt. Die, die beim Abendmahl bleiben, können auch nachher noch nachkommen. Und auch die, die helfen können, wollen da einen kleinen Imbiss richten, dass es einen fröhlichen Abend der Begegnung wird. Also alle, die mithelfen können oder mitrichten können oder sonst einen Beitrag haben. Sie wissen das, wir fordern keinen in unserer Gemeinde auf. Das ist seit langem ein großer Grundsatz. Keinen als Muss, keinen als Pflicht. Wir können nur Leute brauchen, denen es Spaß macht, irgendwo was mitzugestalten. Und dass jeder herzlich willkommen, aber heute ist Einsendeschluss. Deshalb müssen wir nachher dabei sein. Heute Abend haben wir diesen Israelabend von Pastor Götze, der schon über 20 Mal in Israel war und uns 200 Dias zeigt. Das ist ein nett gestalteter Abend, der gleichzeitig auch Informationen bringt über die Israelreise, die wir im nächsten Jahr durchführen von unserer Gemeinde aus. Aber alle sind dazu eingeladen. Er hat diese Karten, weil er da heute Abend etwas verlosen will. Der Losabschnitt wird erst heute Abend abgerissen. Deshalb hat es keinen Wert, wenn Sie mehrere Lose mitnehmen. Aber Sie können mehrere Lose mitnehmen, wenn Sie das noch irgendjemand bringen wollen und auch dazu einladen möchten. Vielleicht jemand in Ihrer Nachbarschaft, das wäre schön. Es gibt einen fröhlichen Abend mit einem kleinen Imbiss und sonstigen Überraschungen. Um 19.30 Uhr schon heute Abend vorgezogen. Am Dienstag haben wir mittags Bibelstunde um 15 Uhr und um 20 Uhr unser Bibeltraining über Josaphat, einen König von Jerusalem, über den sehr viel in der Bibel steht und der doch bei manchen unbekannt ist. Ich möchte Sie in diese Person des Josaphat einführen. Heute Abend ist auch, wir haben hier unseren Israelabend in der Furtbachstraße bei der Altpietistischen Gemeinschaft, einen Vortrag von Pfarrer Fritz Grünzweig Korntal, Geduld, die trägt, um 19.30 Uhr. Wir sind ja verbunden mit unserem Dr. Kilgus und seiner Frau, die hinten auf dem Bild unter der Empore hängen, die ja im Bachhospital Dienst tun, eine amerikanische Ärztin unterstützen, täglich 400 Patienten. Die amerikanische Ärztin hat das allein getan, weil das Visum sich ja von Dr. Kilgus so lange verzögert hat. Wir wollen für die Aufenthaltskosten dort aufkommen. Er braucht nicht viel. Er wohnt dort in einer ganz schlichten Wohnung, hat nicht mal seine eigenen Sachen dabei, aber für diesen Dienst, und dann hat er ja darum gebeten, ob wir ihm nicht im Lauf dieses Jahres helfen könnten, dass er einen Wagen hat. Für diese großen Entfernungen und die vielen Sachen, die sie als Ärzte transportieren müssen. Er ist ganz in der Nähe von diesem Gebiet, wo dieses schwere Erdbeben war. Auch davon haben sie noch eine ganze Reihe Patienten zu betreuen, die jetzt im Frühjahr über die verschneiten Alpenpässe kommen, dort in Pakistan, und Hilfe suchen in diesem Missionshospital. Dafür ist heute unser Opfer. Vielen Dank für alle Gaben. Außerhalb unserer Gemeinde sind bestattet worden Gemeindeglieder, die hier zu unserer Gemeinde gehörten oder noch bis vor kurzem gehörten. Frau Elsa Ohnmeis, 85 Jahre, früher in der Hohenheimer Straße 42, dann 1969 ins Altersheim nach Stammheim, Kornwestheimer Straße 36 verzogen. Und Frau Clara Schneck, 56 Jahre, Hohenheimer Straße 71a. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.